die Presse.
In mittlerweile 20 Tagen wird gewählt und wir wollen uns in diesem Podcast die einzelnen wahlwerbenden Parteien genauer ansehen. Nach FPÖ und ÖVP in der vergangenen Woche geht es in unserer Reihe der Parteien im Wahlcheck heute weiter mit den Kleinparteien, die ebenfalls am 29. September antreten. Von der Bierpartei des Dominik Vlasny über den Wandel, die KPÖ bis zur Liste der ehemaligen Grünen-Chefin Madeleine Petrovic. Dazu habe ich mir wieder meinen Kollegen Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitik-Redaktion eingeladen. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns hören. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, vier kleinere Parteien treten diesmal bundesweit an, die den Einzug ins Parlament schaffen wollen. Demokratiepolitisch ist es ja eine spannende Frage. Einerseits soll ja jeder können, der will, also kandidieren können nämlich. Andererseits nehmen diese vier natürlich den etablierten Parteien Stimmen weg und es wird insgesamt extrem spannend und fraglich. Ein bisschen die Frage, die man sich stellt, ist, wozu machen sie es überhaupt, oder? Also ich meine, das sind so diese beiden.
Ja, natürlich. Also ich meine, im Endeffekt ist es sehr demokratiepolitisch zu begrüßen, muss man mal ehrlich sagen, wenn sich jemand da politisch, parteipolitisch deklariert und irgendwie in diesem Konzert mittut und mehr oder weniger sich betätigt und sich der ganzen Sache stellt und ein Angebot formuliert, das schlecht zu finden, ne? Weil es irgendwie die ganze Sache komplizierter macht, fände ich ein bisschen schwierig und demokratiepolitisch eben fragwürdig, das jetzt vordergründig nur abzulehnen.
Aber natürlich die etablierten Parteien, denen so und so schon an den Kragen geht, was die Stimmen anbelangt, für die ist das natürlich eher unangenehm, vor allem, dass so wie in diesem Jahr so viele Spieler da auftreten.
Du hast, viele hast du eigentlich, also die Zahl ist jetzt nicht sonderlich abweichend von dem, was du sonst immer schon wieder mal hattest. Der Unterschied ist wie du gesagt hast, dass sie ihr größere Chancen, beziehungsweise ihnen größere Chancen zugestanden werden als in der Vergangenheit. Das ist durchaus neu. Das liegt auch an der grundsätzlichen Meinungsforscher, sag nicht ich, aber seit sehr langer Zeit sagen ja Meinungsforscher, dass die Grundstimmung politisch so schlecht ist, dass natürlich diese neuen Gruppierungen, diese ein bisschen abseitigen Gruppierungen natürlich ein größeres Potenzial haben. Das kannst du jetzt natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, sagen, das hat natürlich auch mit den etablierten Parteien und deren Problemen und Schwächen zu tun, weil wir würden jetzt uns möglicherweise nicht über die Chancenlage von einer Bierpartei und solchen Gruppierungen unterhalten, wenn die etablierte Politik etwas an sage jetzt einmal, überzeugenderen Job in der Wählerschaft verrichtet hätte. Das ist das Neue. Und im Endeffekt hast du halt jetzt, du hast es ja genannt, ich glaube bundesweit auf dem Stimmzettel sind eben insgesamt 9 Parteien. Du hast dann auf Landesebene,
hast du noch viel mehr dazu.
Also das ist schon einiges auf dem Markt.
Bevor wir uns jetzt noch die Einzelnen anschauen, nämlich diese vier, die einigermaßen Chancen sich ausrechnen können, ist ja noch die Frage spannend, was passiert, wenn die nicht reinkommen am Ende? Ja. Also wenn sie Stimmen bekommen, aber eben unter der Grenze von 4% bleiben.
Das, finde ich, gehört ja zu den spannenderen Fragen, die um das Thema Kleinparteien kreisen. Jetzt hast du natürlich, kannst sagen, wenn die reinkommen, dann haben wir ein wesentlich stärker zersplittertes Parlament, als wir das bisher hatten. Hat in Österreich keine große Tradition, vor allem aufgrund der 4%-Hürde, die du ja überspringen musst bundesweit, um reinzukommen. Also um's kurz zu machen, mehr oder weniger, es gibt ja für eine Kleinpartei zwei Möglichkeiten, um in den Nationalrat zu kommen. Entweder mache ich die 4%-Hürde, das ist sehr viel, oder ich mache irgendwo ein Grundmandat in einem Regionalwahlkreis. Auch das ist de facto immer unmöglich, nahezu gewesen.
Wie mache ich dieses Grundmandat? Naja, vielleicht ist eine für Auskenner eine blöde Frage, aber für
naja, manche wenn ist ich, es wenn wichtig. Wenn ich sage, also sollte ich ein Grundmandat im ersten Ermittlungsverfahren, heißt das, also sollte ich in einem Wahlkreis so viele Stimmen bekommen, und da reden wir von zweistelligen Prozentanzahlen, dass dann gilt für mich die 4%-Hürde nicht. Man kann es beispielhaft machen in sehr, sehr großen Wahlkreis Graz und Umgebung. Das sind viele, also da geht es um mehr als 300.000 Wahlberechtigte, insofern sind da sehr viele Stimmen da. Das heißt, das Grundmandat ist ein bisschen leichter zu erreichen als in kleineren Regionalwahlkreisen. Und dort ist ja auch die KPÖ sehr stark, die Bürgermeisterpartei. Das heißt, wenn die das schaffen, dort, ich glaube 2019 lag das Grundmandat in Graz und Graz-Umgebung bei ungefähr 11%, 12%, wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte die KPÖ diese Schwelle überspringen, dann kann ihr die 4%-Hürde wurscht sein, dann kommt sie sowieso in den Nationalrat über diesen Erfolg im Grundmandat. Aber auch das ist selbst bei der KPÖ, selbst in Graz, nicht sehr wahrscheinlich, weil eben mal das Ergebnis vorhin angeschaut, 2019 waren sie da ungefähr bei 2%. Also das müsste wirklich explosionsartig auch in Graz ansteigen, wenn die da reinkommen. Insofern, um jetzt zur Frage zurückzukommen, man kann sie ja auch damit auseinandersetzen und das finde ich jetzt rein journalistisch in der Betrachtungsweise sehr spannend und möglicherweise sogar spannender, was das bedeutet, als die Frage, was die dann im Parlament tun und wie die das dann dort die Mehrheitsbildungen verkomplizieren. Sie könnten nämlich, wenn sie halbwegs okay abschneiden, aber alle nicht reinkommen, könnten sie die Mehrheitsfindung für die größeren Parteien wahnsinnig vereinfachen. Wenn nämlich Hausnummer der Vlasny und Petrovic und die Kommunisten und so weiter insgesamt schon, ich sage jetzt mal, eine annähernd zweistellige Prozentzahl der Stimmen für sich beanspruchen, aber dann eben an dieser 4%-Hürde scheitern und nicht mehr weiter mitgezählt werden, dann wird natürlich das Mandat im Verhältnis zu den Prozentstimmen billiger. Was jetzt, das klingt sehr technisch, was aber im Endeffekt einfach gesagt darauf hinausläuft, dass ich nicht 50% der Stimmen brauche, um eine Mehrheit an Mandaten, um die es ja geht, um im Parlament eine Mehrheit zu haben, um eben eine Parlamentsmehrheit zu finden. Und wenn das halbwegs günstig fällt, dann bin ich mit möglicherweise sogar knapp unter 45% bei einer Mandatsmehrheit, was dann hieße, dass plötzlich Koalitionsvarianten ins Spiel kommen, die wir da jetzt alle monatelang ausgeschlossen oder haben oder möglicherweise nicht am Zettel hatten. Das heißt, weil 44% haben laut aktuellen Umfragen hätten auch ÖVP und SPÖ zusammen gemeinsam wieder, genau, ohne NEOS. Das heißt, möglicherweise könnten Kleinparteien das Zünglein an der Waage sein, dass sich in zweier Varianten, die als unwahrscheinlich galten, plötzlich wieder ausgehen, dass möglicherweise sogar irgendwelche anderen Varianten bis hin zur Ampel rechnerisch wieder ins Spiel kommen könnten. Jedenfalls die Frage ist nur, wie wird am Wahltag interessant sein.
Vor allem, was du jetzt sagst, dieses Kleinparteien könnten das Zünglein an der Waage sein, das haben wir ja immer gewusst,
ja,
aber wir haben eher nur,
Richtung
genau,
immer, genau,
also in beide Richtungen genau, eigentlich, das ist das Spannende.
Und jetzt ganz kurz Werbung.
Letzter Aufguss!
Boah, ist das mit dem Klimawandel nicht eh schon heiß genug?
Ja, aber genau darum geht's bei dem Aufguss, ja.
Herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Jeden zweiten Freitag bringen wir Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
Der letzte Aufguss.
Reinhören und mitreden.
Und einen Mutmacher bringen wir auch mit.
Okay, dann schauen wir uns die vier, die wir uns jetzt vorgenommen haben, ein bisschen genauer an. Zuerst einmal die Bierpartei. Warum auch zuerst? Weil die sind tatsächlich die, wenn man sich Umfragen ansieht, die meiste Stimmenzahl bekommen derzeit. Das ging schon bis zu 6%. Jetzt haben wir beide gerade vorher nachgeschaut, sind wir ungefähr bei 4,5 in Umfragen. Und ich schlage vor, wir hören uns jeweils ein kurzes Statement der Spitzenkandidaten und der einen Spitzenkandidatin von den erwähnten Parteien, über die wir sprechen, an. Und diese Statements sind aus der ORF-Konfrontation mit den Kleinparteien vom vergangenen Sonntag, vom 8. September. Und beginnen möchte ich eben, wie gesagt, mit Dominik Vlasny.
Fangen wir vorne an. Österreich ist ein Höchststeuerland. Der Staat nimmt unfassbar viele Steuern ein. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wo versickert denn die ganze Kohle? Wo ist denn die hin? Also in den wichtigen Bereichen Gesundheit und Bildung ist sie mal nicht.
Muss man ja sagen, der 37-jährige Mann hat es geschafft in den vergangenen 9 Jahren, haben nämlich nachgeschaut, die Partei gibt schon recht lang, sich und seine Partei bekannt zu machen, sich natürlich auch durch diesen Bundespräsidentschaftswahlkampf vor 2 Jahren. Also das heißt, er ist irgendwie da in der Öffentlichkeit, aber er scheint ein bisschen den Drive verloren zu haben, oder?
Ja, er spielt zumindest jetzt in der medialen Berichterstattung und beziehungsweise in diesem ganzen politmedialen Wahlkampfsetting Karole. Also das ist, und das ist jetzt die Frage, ob das die Grundidee der ganzen Veranstaltung ist für ihn, beziehungsweise ob das gut ist und ob man quasi, wenn man sich dem Ganzen einigermaßen entzieht oder einfach da nicht vorkommt, ob mittlerweile Wahlverhalten von der politmedialen Welt so weit entkoppelt ist, dass du da trotzdem sehr erfolgreich abschneiden kannst, wieder interessante
Aber bei ihm frage ich mich, ich meine, gerade weil er eben auch schon Erfahrung hat, vielleicht nicht so viel wie Madeleine Petrovic, aber jetzt einige Jahre da mitgespielt hat in unterschiedlichsten Wahlkämpfen. Er ist diesmal kaum öffentlich aufgetreten, hat zum Beispiel bei den Privatsendern Teilnahme an diversen Runden abgelehnt. Am Sonntag am Abend war er bei dieser Konfrontation der Kleinparteien im ORF schon dabei. Aber hast du eine Ahnung, warum er diese Auftritte so scheut?
Nein, ehrlicherweise gibt es keine offizielle Antwort, zumindest keine, die mir geläufig ist oder die ich bekommen hätte. Was eher interessant ist, finde ich, dass es, also ich finde strategisch gar nicht uninteressant, das so zu machen, weil wenn du dir die größeren Auftritte von ihm anschaust, helfen tun ihm die, glaube ich, selten, weil was passiert, wenn du als unbeschriebenes Blatt oder als nur sehr, sage jetzt einmal, nicht sehr stark beschriebenes Blatt, also eh so anti-establishment-mäßig daherkommen willst, dann wirfst du ja eigentlich ständig Fragen auf, wenn du quasi da den Kopf kurz rausstreckst und dann mal dort auftauchst und da auftauchst und das vorstellst und das wirft wahrscheinlich, das bringt ihn wahrscheinlich immer ein bisschen unter Druck, auch wenn er mit anderen diskutiert, das schafft immer Angriffsfläche und wenn er sich dem Ganzen entzieht, dann gibt er diese Angriffsfläche nicht. Also wenn es eine Idee dahinter gibt, dann könnte das womöglich die Idee sein und auch in dieser ORF-Diskussion hat man ja gesehen, dass es da neben ihm Leute gibt, die das eher professioneller politisch imstande sind anzulegen.
Macht den Eindruck, dass er einfach, als er zum Beispiel diesen Persönlichkeitswahlkampf rund um die Bundespräsidentschaftskandidatur gemacht hat, dass ihm das leichter gefallen ist, weil es da vielleicht auch vordergründig um weniger Inhalte geht. Mhm. Weil bei den Inhalten, das ist jetzt noch der letzte Punkt zu ihm, fragt man sich eben auch ein bisschen, wofür steht denn diese Partei? Das heißt, er sagt dann immer, oder wird gern vorgestellt, dass die Bierpartei ist die Partei ohne Politiker. Und dann gibt es ein paar so Schlagworte, nicht mehr Steuern, nicht unbedingt für Erbschaftssteuer, obwohl man ihn noch am ehesten zur SPÖ...
Das sagt er ja auch.
Sagt er auch selber, dass ihm
die sind ihm irgendwie... Er geht dann ja nicht wirklich ins Detail, was jetzt genau er am SPÖ-Programm und so gut findet. Aber grundsätzlich sagt er das immer wieder und ich glaube, er hat es auch am Sonntag gesagt, dass das SPÖ-Programm ihm noch am meisten zusagt. Zieht sich aber auch ein bisschen durch diese ganze Landschaft der Kleinparteien. Die sind schon eher, und das ist jetzt nicht ganz ideal für die SPÖ zum Beispiel, die sind schon eher alle, also sagen wir so, es gibt einen starken linken Überhang in dem Ganzen, jetzt von KPÖ über Bierpartei. Petrovic mag quasi in puncto Corona und Russland jetzt nicht diese Positionen Ecken verfolgen, die eben linken Parteien zuschreibt, aber trotzdem, die war ewig lang. Die war Grünen-Chefin, die war Grünen-Landesparteichefin. Also ist jetzt auch von der Herkunft auch eher linker Hand und das ist auch irgendwie auffallend, finde ich, dass das sich eher dort bewegt alles.
Jetzt hast du sie erwähnt, darum ziehe ich sie jetzt vor, weil die wollte ich eigentlich zuerst das Letzte machen, weil sie so als Letzte aufgetaucht ist. Also du hast schon erwähnt, sie ist 68. Madeleine Petrovic war, für alle, die es nicht mehr wissen, mal Parteichefin der Grünen, glaube ich noch ein, zwei Parteichefs vor dem Van der Bellen sogar und tritt jetzt eben mit der erst im Mai gegründeten Liste, die nach ihr benannt ist und mit einem, würde ich jetzt mal sagen, ganz speziellen Programm an, also gegen Corona-Maßnahmen, für eine differenziertere Klimapolitik, was auch immer man darunter versteht und gegen Russland-Bashing.
Naja, ich denke, es gibt auch in einem Parlament ganz verschiedene Funktionen und es wäre ja wirklich schön, wenn ein Parlament aus Menschen besteht, die auch nach ihrem Gewissen ihre Meinung vorbringen können. Wenn die Liste Petrovic ins Parlament einzieht, wird das der Fall sein. Es wird dort sicher keinen Clubzwang oder so etwas geben.
Das ist schwer einzuordnen, ob links oder rechts.
Ja, jetzt sind diese Links-Rechts-Schemata sowieso ein bisschen schwierig mitunter, aber sie macht es ja vollends schwer, sie da irgendwie zu verorten. Jetzt sagst du normalerweise, das war mal eine Grünen-Chefin, die kommt jetzt eher aus dem linken Eck, hat eben, wie gesagt, diese Positionen in diesen Big Issues, die in diesem Wahlkampf drin hat, also in ihren Großthemen, nämlich Russland, und kommt aus der, kommt quasi jetzt diese aktuelle Bewegung, kommt ja mitunter aus den Corona-Maßnahmen, Gegnerschaften und Impfkritik und Impfskepsis und so weiter. Da würde sie sich eher mit den Freiheitlichen um Stimmen streiten.
Was ist eigentlich ihre Position bei Russland? Da gab es eine kleine, auch wird immer wieder erwähnt in Interviews, muss man sagen, hat sie auch schon oft beantwortet. Einer ihrer Mitstreiter hat da irgendwie einen großen Artikel geschrieben, in dem Aussagen zum Russland-Ukraine-Konflikt.
Der sehr russlandfreundlich ausgefallen ist und sehr NATO-feindlich ausgefallen ist. Der Mann steht auch eben bei ihr auf der Liste. Sie ist, also in dem Fall ist das natürlich auch ein Thema der Liste, sehr konkret ist das Ganze ehrlicherweise aber nicht. Also wie die jetzt im Detail zu Russland-Sanktionen und so weiter steht, ist sehr schwer zu sagen.
Gut, kommen wir zur nächsten Partei, der Wandel oder auch keine Partei. Da ist der Spitzenkandidat Fayyad Mullah.
Also ich glaube nicht, dass die Wahl ein Eignungstest ist. Wir haben auch keine Personenwahl, es werden Parteien gewählt und deswegen sind auch so viele Menschen im Parlament, die dafür überhaupt nicht geeignet sind. Wir haben Leute in höchsten Posten bis rauf zum Bundeskanzler, die in ihrem Leben nichts gearbeitet haben, die keine wirkliche Ausbildung haben, Herr Sebastian Kurz oder Herr Kickl zum Beispiel. Und das ist der Unterschied zu Menschen, die eben bei keiner von denen aktiv sind. Wir sind keine Berufspolitikerinnen, wir sind ganz normale Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ich selber habe auch schon als Lagerarbeiter gearbeitet, ich war Fahrer, war Nachtportier, ich habe studiert und ich glaube, das sind viele Dinge, die wir als Partei, aber auch ich einbringen kann, dass ich eben nicht aus diesem Alltag des Berufspolitikers ein Leben lang in der Partei gewesen sein einbringen kann. Und ich glaube, das ist das Zentrale, was uns fehlt im Parlament und warum Politik gemacht wird, die halt eben auch so lebensfern von den Realitäten der Menschen ist.
Zuerst mal die Frage, wie heißt die Partei nun und was ist das mit diesem Stimmzettel? Was steht da auf dem Stimmzettel?
Naja, auf dem Stimmzettel wird, wenn ich das richtig sehe, keine stehen. Also das ist irgendwie der Marketing-Coup dieser Truppe, die wirklich nicht neu ist. Also die gibt es ja wirklich schon sehr lang, treten auch fast überall, wo es irgendwie geht, an und hat sie offenbar als Gag oder als Marketinginstrument in einer Zeit, in der man meint, die Politikverdrossenheit sei überdurchschnittlich hoch oder höher, als sie bisher war. Wie gesagt, man formuliert nicht nur irgendein Gegenangebot, sondern quasi das dem Namen nach ein ultimatives Gegenangebot, dass da keine draufsteht.
Und jetzt hast du gesagt, die sind schon treten immer wieder an, aber wer ist denn dann dieser Fayyad Mullah? Woher kommt der Spitzenkandidat? Was hat er bisher gemacht?
Naja, man hat ihn politisch schon immer wieder wahrgenommen. Er war auch in halbwegs exponierter Position bei einer übrigens weiteren Kleinpartei, bei Peter Pilz, also bei Jetzt, war der engagiert und ist auch sonst immer wieder politisch in Erscheinung getreten mit diversen NGO-Geschichten und Aktionen.
Ich fand es fast schon zum Schmunzeln, als er im Mittagsjournal vor, glaube ich, über eine Woche gefragt hat, weil früher war er auch bei der KPÖ, glaube ich, soweit ich weiß, engagiert oder der Wandel, Teile des Wandels waren
ja, das bei genau, KPÖ. So ist, ja.
Und auf die Frage, worin man sich unterscheidet, hat er dann im Mittagsjournal gesagt, die KPÖ habe sich jetzt auf sozialdemokratische oder ganz, ganz vorsichtige Mittepolitik zurückgezogen und damit könne der Wandel nicht. Fand ich lustig.
Ja, ist auch interessant, dass man sagt, die KPÖ ist uns zu weit in die Mitte gerutscht. Da ist wahrscheinlich auch schon einiges erklärt, wo die so stehen.
Aber jetzt abgesehen von diesem Marketing-Coup hältst du eben noch...
Ja, ob es ein Coup ist, werden wir sehen.
Oder Coup, wie du es jetzt nennst, sozusagen, also die Überlegung, dass es ein Coup sein könnte. Hältst du da irgendwie realistisch, dass die weiterkommen und die 4%-Hürde schaffen?
Wie soll ich sagen, einer der Vorteile und Nachteile meines Lebens zugleich ist, dass ich kein Meinungsforschungsinstitut bin, deswegen keine Ahnung, wie das ausgehen wird, wenn man sich beruft auf einigermaßen, sage ich jetzt einmal, seriös zustande gekommenen Umfragen, spielen die darin keine Rolle. Also das ist im Endeffekt nicht absehbar auf Basis der Umfragen, die uns da vorliegen, dass die diese 4%-Hürde nehmen. Was nicht bedeutet, dass es dann am Wahltag nicht so sein kann. Aber Stand jetzt ist es unwahrscheinlich.
Und die letzte Kleinpartei, die wir uns ansehen, ist die schon erwähnte KPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Tobias Schweiger.
Also das, was in der Politik momentan wirklich fehlt, ist diese Perspektive von ganz normalen Menschen eigentlich, worum es geht. Also wir führen dann Debatten etwa um Pensionserhöhungen, aber in der ganzen Debatte sagt eigentlich nie jemand, dass es ganz viele Menschen in dem Land gibt, die, nachdem sie in Pension gegangen sind, 1-2 Jahre leben und dann sterben und gar nichts mehr davon haben, dass sie ihr Leben lang in Pension eingezahlt haben. Und der Eignungstest, den unter Anführungszeichen wir als KPÖ uns geben, ist etwa Sozialberatungen anzubieten oder wirklich sehr oft im direkten Austausch mit Menschen zu sein, damit sie uns eben von genau diesen Problemen immer wieder erzählen.
Eine Parallele zu schon ein paar genannten ist, dass auch er vorher in einer anderen Partei engagiert war und es wird auch immer wieder erwähnt, nämlich bei den Grünen. Aber auch hier, wir haben es vorher schon diese Sache mit dem Grundmandat besprochen, die sehr spannend ist. Trotzdem sagen auch mal ganz abgesehen davon die Umfragen, es wird eher sehr, sehr knapp. Wie schätzt du denn gerade dieses Auftreten von Tobias Schweiger, ehemaliger Grüner, im jetzt auch nach diesen Erfolgswellen von Graz und Salzburg ein?
Naja, hat jetzt nicht diese Zugkraft, die zum Beispiel ein Kai Michael Dankl in Salzburg entwickeln konnte. Natürlich auch mit dem Nachteil, dass das ein bundesweiter Wahlkampf ist. Das ist im Endeffekt, als Kommunist lehrt uns da die Vergangenheit, ist es offenbar leichter, einen regionalen Wahlkampf als quasi regionales Phänomen, wenn man so möchte, zu führen, sei das jetzt in Graz, sei das in Salzburg, wo es auch viel darum geht, in einer Region, die klein genug ist, um da wirklich auch direkt mit den Leuten zusammenzukommen, um da irgendwie einen messbaren Effekt aus Direktkontakten ziehen zu können. Das ist ja in einem bundesweiten Wahlkampf mit mehr als 6 Millionen Wahlberechtigten unmöglich.
Wobei eben, wie du vorher gesagt hast, rund ums Grundmandat natürlich in Regionen wie den Städten Graz und Salzburg zumindest die Mitbewerber auch mitrennen. Also nicht Mitbewerber, aber eben ein Dankl
oder könnte sein, wobei eine
LKK rennen könnten.
Na,
für
sicher,
ihn,
aber was eben, also ist sicher für die KPÖ und auch für andere eine Möglichkeit, aber eben auch keine sonderlich aussichtsreiche, weil in Salzburg ist es, glaube ich, noch schwieriger. Und wenn man sich anschaut, dass die KPÖ eben kurz bevor sie in Graz die Gemeinderatswahl gewonnen hat und ins Bürgermeisterbüro eingezogen ist, kurz davor hat die eben auf Bundesebene, also bei der Nationalratswahl im Wahlkreis Graz und Graz Umgebung, eben bei rund 2% abgeschnitten. Also das ist kein Gesetz, dass die Leute, die bei der Gemeinderatswahl kommunistisch gewählt haben und die jetzt möglicherweise zufrieden sind mit einer kommunistischen Bürgermeisterin, dass die dann auch wirklich bundesweit KPÖ wählen. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Insofern mal schauen.
Aber du hast natürlich jetzt auch einen Punkt noch angesprochen, den man zum Schluss noch erwähnen muss. Sie haben natürlich auch immer ein bisschen Startschwierigkeiten im Vergleich zu den etablierten Parteien oder zumindest denen im Parlament.
Und auch weniger Geld.
Genau, weniger Geld, weniger Plakatfläche dadurch, weniger Auftrittsmöglichkeiten. Also der ORF bündelt sie eben in diesem einen Abend oder auch die Puls 4.
Und es spitzt
die Privatsender. Auch wir in der Pressearbeit konzentrieren uns jetzt nicht so stark auf die Kleinen.
Was ja auch in der Natur eines, sage ich jetzt einmal, Intensivwahlkampfes liegt, weil da spitzt sich's naturgemäß zu auf die Größeren und auf die Frage, wer könnte da dann auch, ich weiß schon, wir wählen jetzt keinen Kanzler, aber es geht dann schon um die Frage, wer wird Kanzler, wer zieht da ein und wer bildet eine Regierung, und da schwindet dann nachvollziehbarerweise, das ist jetzt nicht, weil irgendjemand das so langweilig findet oder so, aber es ist eine reine Relevanzfrage, dass da einfach das Interesse an Kleinparteien und an Gruppierungen, wo es jetzt eher um Einzug oder Nicht-Einzug geht, einfach schwindet, weil es schlichtweg nicht so relevant ist, wer da jetzt auf den hinteren Bänken im Nationalrat sitzen darf und wer nicht, ist einfach nicht so relevant, wie wer führt eigentlich die nächste Bundesregierung an.
Klar. Aber wir nehmen mit, trotzdem, was du uns eingangs erwähnt hast, sehr spannend. Sie sind doppelt das Zünglein an der Waage, deswegen haben wir uns heute auch damit beschäftigt. Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Zum Schluss gibt's wie immer noch einen kurzen Hinweis, und zwar diesmal zu Klaus Knittelfelder. Man kann meinem Kollegen nämlich seit einiger Zeit auch beim Reden zusehen. Gemeinsam mit Gernot Rohrhofer bespielt er das sogenannte Wahlzimmer. Einmal pro Woche, jeden Donnerstag, analysieren die beiden das aktuelle Politikgeschehen. Zu sehen ist das Wahlzimmer auf unserer Webseite, in unserer App und auch in unserem YouTube-Kanal, den ich Ihnen hier besonders ans Herz legen möchte. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns dort abonnieren. Und damit schließen wir diese Folge. Ich verspreche, wir bringen Sie gut informiert bis zur Wahl.